Börse aufs Ohr.
Herzlich willkommen zum neuen, dem 34. Getex-Podcast Börse aufs Ohr. Heute am 18.06., dem 6. Jahrestag der Pressekonferenz, auf der der ehemalige deutsche Zahlungsdienstleister Wirecard einräumen musste, dass zufällig 1,9 Milliarden auf der Bilanz nicht auffindbar waren, was kurz darauf zum größten Insolvenzskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte führte. Aber und wie es dann weitergeht, wisst ihr alle selbst. Ein schöner Jahrestag, einen wunderschönen guten Morgen, Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid, um euch heute einen Überblick zu den heißesten Themen aus der Finanz- und Börsenwelt abzuholen. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern in meinem heutigen Expertenteam habe ich den Zertifikaten-Experten aus dem UniCredits One Markets Team, der uns heute was von seiner unbekannten Seite preisgibt, Sebastian Pleser, und dem Medienunternehmer, Branchenkenner, Award-Veranstalter, Podcaster, Investor und bekennender Hertha-Fan Tobias Kramer. Schön, dass ich euch beide dabei habe.
Hallo Lars.
Hallo, guten Morgen, ich freue mich.
Und mein Name ist Lars Reichel von Getex Exchange. Der Episode 34 gebe ich heute den Titel The Future is Now, denn heute spreche ich mit Tobias über die Märkte, über den Friedensdeal im Nahen Osten, SpaceX und so weiter. Alles Spannendes, was sich so die letzten Tage alles getan hat. Und mit Sebastian im Anschluss über sein Herzensthema der künstlichen Intelligenz und wie wir sie im Alltag alle besser nutzen können. Keine Angst, wir werden euch wie immer nicht langweilen. Ich nehme außerdem noch die Getex Riskindikatoren unter die Lupe und in Inside Getex erzähle ich euch, was sonst noch so alles passiert. Und wie immer, hört euch bitte noch den relevanten Disclaimer am Ende an. Also nicht lang schnacken, los geht's.
Blitzlichtbörse, ein Marktupdate.
Was hat sich seit der letzten Episode sonst noch so alles getan? Zeit für eine schnelle Analyse des halben Monats Juni. SpaceX dominiert natürlich auch bei uns in der letzten Woche alles. Der erste Kurs der Aktie kam 24 Sekunden nach dem Erstkurs an der Nasdaq bei 132 Euro und zum Erstkurs wurden auf Getex 4.200 Orders ausgeführt und bis zum Handelsschluss um 23 Uhr waren es dann sage und schreibe 13.000 Orders. Unfassbar, aber dann doch irgendwie wie erwartet. Was ging bei den Aktien sonst noch so alles im Juni in den ersten beiden Wochen? Die Anzahl der Trades war unverändert, die Umsätze plus 3%. Anders bei den Zertifikaten. Hier gab es 8% mehr Trades und 6% mehr Umsatz. Eure Lieblingsprodukte in den ersten beiden Wochen waren die Open-End Turbos, die 18% zugelegt haben, Faktoren plus 24%, Optionsscheine plus 34%, Mini-Futures plus 7%, Discounter plus 24% und Cap-Bonus sogar plus 31%. Und bei den Top-Basiswerten gab es auch eine Besonderheit. Der Nasdaq, 75.000 Trades in den ersten beiden Wochen, da sind plus 50% noch vor dem DAX, der 7% zugelegt hat. Micron plus 28%, Gold kommt wieder mit über 25.000 Trades und einem Plus von 3% und Marvel schafft es sogar auf über 15.000 Trades. Und die SpaceX in beiden Handelstagen auf 9.000 Trades mit aktuell 900 Zertifikaten der Getex-Emittenten. Also wirklich Rakete, das geht ab, kann man so im wahrsten Sinne des Wortes sagen. So, Tobias, lass uns über die Märkte plaudern. Der DAX eher im Juni bisher relativ neutral. Globaler Chipboom kann man da wirklich nicht sagen oder nicht erkennen, nicht daraus ableiten. Eine Infineon ist so die einzige Aktie, die davon profitiert hat. Ansonsten die klassischen Schwergewichte Münchner Rück, Airbus, Rheinmetall liegen eher noch deutlich im Minus. Und eine Siemens Energy, die verhindern eher noch ein schwächeres Gesamtbild. Ja. Und der Eurostoxx ist ähnlich neutral, aber ein bisschen, na, 3% im Juni, also etwas robuster. Was sind denn deine Beobachtungen, was den deutschen und europäischen Markt betrifft, Tobias?
Ja, in der Tat, die Überraschung ist schon da, dass die Versicherer in dem Jahr, jetzt auch nachdem sie Zahlen bekannt gegeben haben, dann doch ein bisschen spürbar runtergegangen sind. Wenn man sich anschaut, wie Chipwerte international gelaufen sind, dann muss man sagen, die Entwicklung von der Infineon-Aktie, ja, die ist jetzt einigermaßen okay. Aber wenn man in dieses Jahr reinschaut mit 113%, wahrscheinlich auch noch gar nicht so, dass man sich irgendwie verwundert, die Augen reiben muss bei dem, was da gerade los ist. Allerdings sollte man dann eben auch nicht vergessen, dass irgendwann diese Gewinnerwartungen auch zu realen Gewinnen werden sollten. Und das sollten sich Anleger vor allen Dingen klar machen. Aber ansonsten der deutsche Aktienindex, also wenn man da investiert ist, glaube ich, muss man sich im Moment überhaupt keinen Kopf machen. Die Unternehmen sind zum großen Teil, Automobile mal außen vor, und auch Chemiehersteller vernünftig aufgestellt, sind auch am Weltmarkt vernünftig positioniert. Ja, komme ich im Moment sehr, sehr gut mit klar. Und leider ist der Moment, auf den ich seit in der Tat mehreren Jahren jetzt warte, dass so diese zweite Reihe sich anschickt, performancemäßig wieder in die erste Reihe zu kommen, noch nicht da.
Gut, die zweite Reihe im DAX, aber MDAX auch, immer noch 2% im Minus jetzt im Juni. Also auch da habe ich mir mehr erwartet.
Ja, also das ist eben genau das Thema und diese Litanei. Im Grunde genommen seit der Indexänderung von DAX 30 auf DAX 40 ist es so, dass es eine Outperformance vom DAX gibt und die scheint nicht so richtig enden zu wollen.
Wie sieht's denn dann in Amerika aus? Was da, also die Indizes ja ähnlich neutral, zumindest jetzt im Juno zumindest. Was ganz interessant war, die S&P Rallye in den letzten beiden Monaten sind den Analysten der Deutschen Bank aufgestoßen. So hat zumindest das Wall Street Journal herausgefunden. Und die Analysten der Deutschen haben ausfindig gemacht, dass der S&P bis zu seinem Rücksetzer zumindest am Freitag trotz aller geopolitischen Schocks extrem bemerkenswert widerstandsfähig gezeigt war und innerhalb von den 2 Monaten um 16% gestiegen ist. Und ein derart starker 2-Monats-Anstieg gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nur 4-mal, 3-mal davon nach Rezessionen wie der globalen Finanzkrise, der Covid-Pandemie und nach dem Ölpreisschock und 1-mal kurz vor dem Black Monday 87, an dem der Index an einem Tag um 20% fiel. Also da haben die Analysten der Deutschen Bank zumindest ein Auge drauf.
Ja, das können die haben, ihr Auge drauf. Ich würde ja immer wieder anraten, wie ich das seit langem tue, auch das Auge auf die aktuelle Bewertung zu richten. Mhm. Der S&P 500 ist mit einem Ist-KGV, also was für aktuell bekannte Gewinne stehen eigentlich den Kursen im Index gegenüber, mit einem 27,8er KGV bewertet. Wenn wir uns mal ganz kurz vergegenwärtigen, wie hoch die Rendite von US-amerikanischen Anleihen im 10-Jahres-Bereich ist, dann sieht man im Moment, dass die einigermaßen spürbar höher ist als eine Aktienmarktrendite. Mhm. Fairerweise muss man dazu sagen, die Aktiengewinne haben die Chance zu steigen. Das tun Coupons auf Staatsanleihen in der Regel nicht. Da muss schon was ganz Besonderes passieren. Und die Szenarien wollen wir uns dann besser nicht vorstellen. Aber hier ist es eben einfach so, dass ich normalerweise ja eigentlich auch eine Renditeerwartung habe, die in Aktien so aussieht, dass sie die Rentenmärkte outperformen sollte. Und dazu ist jetzt mittlerweile eben eine ganz schön ambitionierte Gewinnsteigerung vonnöten in einem Umfeld, du hast es ja in der Anmoderation angesprochen, wo geopolitisch alles andere als irgendwie Klarheit herrscht. Denn das, was Donald Trump im Nahen Osten kaputt gemacht hat, versucht er jetzt mit einem Abkommen, was noch nicht durch ist, was wir noch nicht sicher kennen, zu 80% zu reparieren. Dafür hat er 35 Milliarden ausgegeben. Ich will mal so sagen, das hätte man auch preiswerter haben können, indem man nämlich überhaupt keine Bomben oder sowas verschießt. So, und alles, was aus den USA also im Moment an Konjunkturinformationen und Inflationsinformationen rüberkommt, ist jetzt auch nicht so unbedingt erbaulich. Also man reibt sich da schon ein bisschen verwundert die Augen, wie mit dem Rückenwind von SpaceX da im Moment auch nochmal eine Dynamik und ein Optimismus in den Markt kommt, der massiv hoch bewertet ist.
Du hast mir ein bisschen vorweggegriffen. Lass uns da nochmal tiefer einsteigen. Es ist mega interessant, nämlich dieser Friedensdeal im Nahen Osten und dem Rückgang des Ölpreises verständlicherweise und dass die ersten Tanker wieder fahren können. Aber in der Tat, Bloomberg hat es auch geschrieben, dass dieses Friedensabkommen ist das, was Donald Trump in seiner ersten Amtszeit nämlich aufgekündigt hat, nämlich das Abkommen, was Präsident Barack Obama 2015 mit dem Iran geschlossen hatte. Also Trump repariert das, was er eigentlich selbst verbockt hat und das zu Kosten, die, wie du schon sagtest, etwas günstiger man haben könnte.
Ja, mir fällt zu diesem ja, zu dieser Präsidentschaft überhaupt nichts mehr ein, was man da in irgendeiner Form positiv hinquatschen kann. Ich verstehe oder ich kann nachvollziehen, dass Unternehmenschefs und auch Regierungschefs sich wahnsinnig schwer tun mit der Art und Weise, wie Trump Politik macht, klarzukommen. Und eben dummerweise auch in einer Situation sind, wie es sich für mich an einem Schreibtisch eben sehr, sehr leicht sagt. Aber in dem Moment, wo man politische Verantwortung hat, in dem Moment, wo man Verantwortung für Milliardenunternehmen hat, da muss man dann eben auch verstehen, dass man in seiner Wortwahl signifikant vorsichtiger ist in dem, was man sagt, als wir es hier in einem Podcast machen müssen. Oder als man es als Unternehmenschef ist, der ins Weiße Haus eingeladen wird, um da tendenziell eher freundlich aufzutreten. Also man kann ja da nicht hingehen und sagen nach dem Motto, das ist alles Bullshit. Auch wenn ich der Meinung bin, dass jeder mit einem halbwegs klaren Verstand eigentlich zumindest denken muss, das ist ja alles Bullshit.
Ja, da hast du recht. Der gesunde Menschenverstand ist da wie immer gefragt.
Also das, was der Mann in einer Woche abzieht, das reicht normalerweise bei 10 Politikern im Rücktritt.
Ja.
Und es wird ja nicht besser. Von daher, wenn wir heute am 16.06. um 11.20 Uhr, während wir diesen Podcast aufnehmen, über irgendetwas sprechen, was möglicherweise kommt, können wir uns überhaupt nicht sicher sein, dass er nicht morgen auf die Idee gekommen ist, was weiß ich, noch ein paar andere Waffenarsenale in irgendeiner Form zu verballern, weil ihm was auch immer quer sitzt.
Lass uns nochmal zurückkommen auf die Realwirtschaft, auf die Unternehmensbewertung. Wie du schon sagtest, da ist viel Buchgewinn, da muss jetzt was realisiert werden. Was in dem Zusammenhang ganz interessant ist, was ich gelesen habe, ist, dass die USA ihre Exporte in die Eurozone auf ein neues Rekord gebracht haben. So viel Waren im Wert von 34 Milliarden sind in die Eurozone verkauft worden, so viel wie bisher noch nie. Das ist ein Anstieg der nominalen US-Exporte um 48% und sogar in die Eurozone um 75%. Aber pass auf, jetzt kommt der Hammer, Tobias. Zum ersten Mal lagen im Oktober die Zolleinnahmen der Amerikaner bei 31 Milliarden. Aber jetzt müssen die Amerikaner die unrecht erhobenen Zölle zurückerstatten. Und jetzt gibt es zum ersten Mal eine Rückzahlung. Und das ist quasi der erste Negativ-Zollsaldo in der US-Geschichte. Und auch das haben wir wieder unserem Mitarbeiter des Monats zu verdanken.
Ja, also auch da. Es ist einfach so, dass man sich pausenlos an den Kopf fasst. Aber wenn man diese ganzen Mar-a-Lago-Protokolle und so weiter sich mal ein bisschen angeguckt hat, was da eigentlich noch so alles kommen kann, auch sagt nach dem Motto, vielleicht interessiert ihn das gar nicht. Vielleicht interessiert ihn das gar nicht, wenn er nämlich drauf kommt, den ausländischen Nationen zu diktieren, doch jetzt mal bitte in US-Staatsanleihen zu investieren, die eine 100-jährige Laufzeit haben, die keinerlei Zinseinkünfte für die Gläubiger bedeuten, weil nämlich nur so von den USA weiterhin der militärische Schutz bereitgestellt werden kann, für den die Europäer ja in den letzten Jahrzehnten nichts oder sehr, sehr wenig getan haben. Und da kommt dummerweise der Punkt, wo man auch zugestehen muss, das ist etwas, wo die Amerikaner, egal welche Administration, aber Trump zieht es jetzt eben sehr, sehr hart durch, auch einen ganz klaren Punkt haben, dass was die Form und die Art und Weise, wie sich Europäer auf einem Sicherheitsteppich, der ihnen von den USA ausgerollt wurde, ausgeruht haben, ja, der ist eben jetzt nicht mehr so richtig da, beziehungsweise wird versucht, von den USA wegzuziehen. Und zumindest der Teil ist ja gesamtwirtschaftlich in irgendeiner Form auch für die, wenn man sich deren Staatshaushalt mal kurz anguckt, nachvollziehbar.
Tobias, du bist ja auch Investor bei Echtel TV. Du gibst uns regelmäßig Einblicke in dein Depot. Jetzt haben wir hier die Spannungsschwankungen, Stimmungsschwankungen an den Märkten ausführlich beleuchtet. Wie sieht denn so eine ideale Positionierung aktuell für dich aus?
Das Lustige ist ja, dass ich das gar nicht so sehr bei Echtel TV mache, sondern mehr bei DZB Portfolio. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Okay. Also, weil da haben wir in der Tat ein Depot, das heißt einfach das Fundament. Und da geht's darum, dass man mit einem solchen Fundament zunächst mal sein Vermögen positionieren sollte. Und da ist eine Positionierung oder da ist im Moment die Ausrichtung bei uns so, dass wir gerade die Aktienquote zu meinem eigenen Erstaunen leicht nach oben gesetzt haben und in der Tat auch im US-amerikanischen Markt. Also ich werde jetzt gerade relativ prozyklisch am heutigen Tag noch ein bisschen was im Technologiebereich dazu kaufen, wo wir schon positioniert sind, um dann diese entsprechende Gewichtungsvorgabe, die nicht etwa wir machen, sondern die bei uns Anlageberater und Vermögensverwalter uns auf den Weg geben, dann auch umzusetzen. Ja, ansonsten sind wir so, also 65, also knapp zwei Drittel in Aktien. Dann haben wir eine relativ kurzlaufende Anleiheposition in Bundesanleihen, um da wenig Risiko zu haben. Aber es gibt ja bei dem ein oder anderen Depot keine Zinsen und da sollte man sich dann zumindest mal umgucken, was macht man da. Da sind wir also sowohl insbesondere in deutschen Staatsanleihen als auch in europäischen investiert. Und ansonsten haben wir natürlich auch bei DZB Portfolio im Fundament eine mit 8% ganz ordentliche Goldgewichtung, die bei uns aber währungsbesichert ist.
Sehr gut. Besicherung höre ich immer gerne. Tobias, ganz herzlichen Dank für deinen Input, dass du heute in der Kategorie Marktupdate mit dabei warst. Ich danke dir.
Sehr gerne.
What a beauty!
Beauty-Tipps. Mehr Glow für euer Depot.
So, Sebastian, schön, dass ich dich als Gast in der Rubrik Beauty-Tipps heute dabei habe. Nachdem ich ja eher zufällig und aus Neugierde in deinem letzten Webinar rund um das Thema künstliche Intelligenz beigetreten war und ich muss sagen, ich war schon echt beeindruckt. Wie kam es denn dazu, dass du dich für das Thema so interessierst und du dich da so reingefuchst hast?
Ja, also es ist natürlich so, dass künstliche Intelligenz mittlerweile immer mehr im Anlegeralltag natürlich angekommen ist und ich natürlich auch als privater Börseninvestor, der gerne natürlich auch Aktien, ETFs und Derivate kauft, neben der beruflichen Nutzung mich auch sehr intensiv mit KI eben im Privatumfeld beschäftigt habe und auch natürlich das Potenzial gesehen habe und mich dann da einfach reingearbeitet habe. Das hat einfach bei mir Feuer und Flamme entfacht, weil es gibt ja Anwendungsbereiche, die über alle Felder gehen, also neben der natürlich Kapitalmarktanlage, rechtlichen. Es gibt eigentlich kein Feld, was nicht quasi durch KI betroffen ist, aber auch sehr stark der Bereich Gesundheit und Ernährung, wo ich mich auch sehr viel für interessiere. Also wie kann ich mein Sportprogramm gesundheitsfördernder machen? Wie kann ich mich besser ernähren? Das sind so Themen, wo ich im Privatleben auch viel KI nutze, aber eben auch einfach das technische Interesse und eben auch das, glaube ich, das Verständnis, was für ein enormes Potenzial in dieser Technologie, die ich mittlerweile als die bahnbrechendste oder den größten Technologie der Menschheitsgeschichte bezeichne. Also ich gehe wirklich so weit und sage auch, das übersteigt bei weitem das, was wir mit dem Internet hatten. Das Internet und das World Wide Web war natürlich die Grundlage für KI, quasi das Datenfutter oder die Datenbasis. Aber den technologischen Sprung, den wir jetzt sehen und vor allem noch sehen werden, der ist einmalig in der Menschheitsgeschichte und bietet natürlich auch sehr viele Chancen. Und das zu erkennen und das für mich zu nutzen, war sicherlich einer der wichtigen Treiber.
Also ich sehe schon, dass du dich da persönlich so interessierst, zum einen als privater Investor, zum anderen aber auch Klarheit ins Finanzwesen reinzubringen. Jetzt habt ihr ja auch bei UniCredit One Markets mit dem KI Kompass eine eigene Webinarreihe zum Thema künstliche Intelligenz gestartet. Warum ist das Thema aus eurer Sicht gerade für den Anleger jetzt so relevant?
Also resultierend eigentlich auf anfänglich interne KI-Schulung, die ich abteilungsintern gemacht habe, hatten wir dann die Idee, lass uns doch das mal im Rahmen unserer One Markets Webinare mal ein KI-Thema machen. Und das hat so eingeschlagen und zu so viel Resonanz geführt, dass wir gesagt haben, ja, also da müssen wir jetzt eine Reihe machen. Und dann haben wir die Reihe KI Kompass gegründet, wo ich natürlich schon immer den Finanzkontext behalten möchte und auch natürlich den Hintergrund unserer derivativen Produkte, die wir entsprechend verkaufen und vertreiben. Aber nichtsdestotrotz auch ein größeres ganzes Bild zeigen will, eben wie man KI nutzt, natürlich auch im Finanzkontext, aber eben auch in anderen Bereichen. Und die Reihen, die wir jetzt bis jetzt durchgeführt haben, waren sehr erfolgreich. Wir haben immer höhere Nutzerzahlen und wir locken eben auch Leute, die jetzt nicht nur sich für reines Finanzwissen oder für Derivate interessieren, sondern eben auch eine deutlich breitere Interessentengruppe, die einfach bei diesen Webinaren teilnimmt.
Viele Anleger verbinden ja, also vermutlich klassischerweise, KI noch so mit allgemeinen Chatbots. Wo liegt aus deiner Sicht denn der konkrete Nutzen im Börsen- und Anlegeralltag ganz konkret?
Ja, das war sicherlich eine der Messages, die ich auch versucht habe, in meinen letzten Webinar-Sessions rüberzubringen, dass KI mittlerweile deutlich mehr ist als ein, sage ich mal, Frage-Antwort-Spiel oder ein besseres Google, sondern dass es wirklich ein multimodularer Arbeitsassistent ist, der eben wirklich tiefgreifend in mein Arbeitsumfeld reingeht, der Bilder generieren kann, der Präsentationen generieren kann, der mich auch bei schwierigen Fragestellungen, von mir aus auch persönlichen oder strategischen Fragestellungen, auch unterstützen kann und wo ich eben durch entsprechende Vorarbeit, also durch die Personalisierung und Individualisierung der Modelle, eben auch wirklich einen richtigen Assistenten an der Seite habe, der mir auch wirklich effektiv richtig Arbeit abnehmen kann und für mich auch autark oder simultan teilweise auch eine halbe oder eine Stunde. Also wenn ich zum Beispiel sehr tiefgreifende Unternehmensanalysen mache, dann habe ich KI-Agenten, die arbeiten eine halbe Stunde oder eine Stunde parallel an einem Thema. Und das ist natürlich deutlich mehr als das reine Frage-Antwort-Spiel.
Verstehe ich. Und jetzt aus diesem ganzen Wust von Informationen. Ein Thema war ja im Webinar dieses KI-generierte tägliche Morning Briefing. Und wie gesagt, diese ganze tägliche Nachrichtenflut, wie kann ich mich denn da besser durch die Flut an Nachrichten in den Märkten zurechtfinden und meinen Arbeitsalltag da besser strukturieren?
Also KI ist natürlich absolut prädestiniert eigentlich für Anleger an der Börse, weil gerade an der Börse wir eine riesige Informationsflut haben und eben auch viele Informationen, die sehr kurzfristig auf uns hereinprasseln. Und kein Mensch ist in der Lage, selbst zu einem Aktienunternehmen alle Informationen zu erfassen. Und deswegen sage ich dann auch immer ganz gerne provokativ in meinen Webinaren, ich frage nicht einen Experten, sondern ich frage die ganze Welt oder man kann auch sagen, ich frage das ganze Internet, wobei es fairerweise mittlerweile eigentlich schon über das Internet auch deutlich hinausgeht. Ich habe auch in meinem Webinar klar gemacht, dass es auch KI-Modelle gibt, die eben auch auf Inhalte von YouTube-Videos zugreifen können und dadurch natürlich auch fortlaufend neues Wissen und neuen Content generieren. Und diese riesige Informationsflut an der Börse ist natürlich eine Steilvorlage für eine KI, die man dann entsprechend promptet und wo man dann entsprechende Anweisungen gibt, zu sagen, filtere mir doch bitte die Nachrichten heraus, die ich wirklich brauche. Und da habe ich gezeigt, wie ich ein individualisiertes Morning Briefing erstelle, wo ich genau nach meinen Vorgaben, nach den Aktien, in die ich investiere, vielleicht nach den Unternehmen, die mich interessieren oder eben auch die Nachrichten, die mich genau interessieren, vielleicht auch mal regulatorisch jetzt im Derivate- und Zertifikatebereich, dass ich das genau rausfiltere, was ich eigentlich haben will, die KI mir das in wenigen Minuten raussucht und mir ein maßgeschneidertes Morning Briefing entsprechend erstellt.
Im Webinar ging es auch darum, also das war jetzt die News-Sicht, wie ich mich morgens sortiere, aber jetzt nach Anlageuniversen ging es auch im Webinar darum, wie KI in Aktienuniversen und ETFs nach bestimmten Kriterien durchsuchen kann und in gewisser Weise vergleichbar macht. Wie wendest du das denn an? Wie funktioniert das grundsätzlich?
Also neben der Einzelaktienanalyse, wo die KI schon sehr hilfreich ist, wo ich dann beispielsweise im Rahmen einer sogenannten Deep Research Analyse Unternehmen sehr eingehend analysiere und wie ich schon gesagt habe, wo der Agent dann mal eine halbe Stunde arbeitet und mir einen umfassenden Report erstellt, habe ich in meinem letzten Webinar gezeigt, wie ich eigentlich aus einem gesamten Indexuniversum wie beispielsweise DAX oder Nasdaq mir nach meinen Vorgabekriterien die Top Aktien, also die mit dem attraktivsten Chance-Risiko-Verhältnis, wirklich systematisch erarbeite. Ich hatte dann auch mit einem Scoring-Modell gearbeitet. Bei mir ist das von 1 bis 100, wo 100 das Beste ist, also wie quasi Strong Buy. Und wo die KI dann wirklich umfassende Analysen macht zu allen möglichen Bewertungskriterien eines Unternehmens, angefangen mit KGV, aber auch Bilanzqualität, Free Cashflow Yield und alles, was man eben kennt und braucht für die Analyse eines Unternehmens und mir dann ein Ranking erstellt und mir quasi die Top-Aktien, ich sage es nochmal nach meinen Vorgaben, weil jeder Investor hat natürlich andere Vorstellungen. Zeithorizont spielt ja auch immer eine große Rolle. Bei meiner Analyse war der Zeithorizont 1 bis 3 Jahre. Dann gesagt, was sind denn wirklich die Aktien, die nach meinen Vorgaben das beste Scoring haben für ein Anlageuniversum oder ein Anlagehorizont von 1 bis 3 Jahren. Mhm. Und das Gleiche habe ich auch bei ETFs gemacht, dass ich gesagt habe, ich habe ein bestimmtes Thema. Ich habe in meinem letzten Webinar mir das Thema Robotik mal herausgepickt. Und ich lasse jetzt mal die KI das wirklich erarbeiten, was der für mich richtige Robotik-ETF ist in dieser Selektion und das geht dann eben auch weiter noch bis hin eigentlich zum Thema Derivate und anderen Anlageinstrumenten.
Jetzt haben wir ETFs, Aktien besprochen, strukturierte Produkte aus der Ecke wir kommen, sowie Optionsscheine, Zertifikate sind ja für den ein oder anderen Anleger teilweise erklärungsbedürftig, teilweise gibt es auch Auszahlungsbesonderheiten. Nutzt du auch dafür die KI, um Funktionsweisen, Chancen, Risiken und Szenarien besser zu verstehen oder zu erklären?
Absolut. Also ich erwische mich auf der Hotline immer mehr, dass ich dann so einem Anleger sage, der vielleicht sehr intensive Fragen stellt, dass ich dem Anleger sage, frag doch mal die KI. Also weil ich dann auch so weit gehe, ich bin ja Derivate-Experte, aber ich würde sogar so weit gehen, die KI kann die Frage besser beantworten. Also von mir aus komplexe Fragen zu Optionsscheinen. Wie funktioniert ein Optionsschein? Wie funktioniert ein Zertifikat? Was ist eigentlich Delta? Und wie kann ich mein Portfolio mit einem Optionsschein hedgen? Das habe ich auch in einem meiner letzten Webinare gezeigt. Da habe ich der KI einen Screenshot eines Beispielportfolios gegeben und habe gesagt, so, ich möchte das jetzt gerne mit Optionsschein hedgen, zeig mir das doch mal, wie es geht. Und das Ergebnis war beeindruckend. Also auch als Derivate-Experte muss ich sagen, das hat er gut gemacht. Er hat mir das Produkt herausgesucht und hat mir auch gezeigt, welche Hedge-Ratio, also wie viel Anteile ich dann brauche, um mein Portfolio sauber zu hedgen. Und das sind natürlich auch wiederum Steilvorlagen für die KI, auch sich was zu erklären zu lassen. Ich mache es zum Beispiel manchmal so, dass ich auf Autofahrten dann auf Sprachmodell wechsle und mir so bestimmte Themengebiete, wo ich mich jetzt vielleicht noch nicht so gut auskenne, wirklich erklären lasse. Und wenn ich es nicht verstanden habe, frage ich nochmal. Und wenn ich es dann immer noch nicht verstanden habe, frage ich nochmal und sage, erklär es mir nochmal anders. Erklär es mir, wie du es einem Kind erklären würdest. Erklär es mir nochmal mit anderen Beispielen, andere Sichtweise. Also die KI ist ein unglaublich geduldiger Lehrer. Man kann sich tatsächlich eigentlich wirklich alle Themengebiete wissensmäßig auch erarbeiten. Es gibt mittlerweile sogar in den KI-Modellen auch diese Learn-and-Study-Modes. Also das wird bei Gemini und auch bei ChatGPT entsprechend angeboten. Dass ich wirklich auch dezidiert, es gibt auch Leute, die lernen mittlerweile Sprachen mit Hilfe von KI. Also KI ist ein hervorragendes Lerninstrument und auch hervorragend geeignet, um eben komplexe Sachverhalte und in dem Fall eben auch Derivate, Hintergründe besser zu verstehen.
Ja, mega. Und KI kann ja auch überzeugend formulieren. Jetzt, wenn ich mich damit anfange zu beschäftigen, wo liegen denn aber da auch Grenzen, Risiken, vielleicht auch bei Marktdaten oder Finanzprodukten, jetzt von Anlageentscheidungen ganz zu sprechen? Da muss man ja auch schon wachsam und vorsichtig sein.
Absolut. Man muss sich auch ein bisschen auskennen, um die KI richtig zu bedienen. Weil die KI kann natürlich Fehler machen zum einen und man kann auch Fehler beim Prompting machen und die Ergebnisse scheinen immer überzeugend zu sein, aber man kann selber das schon sehr stark beeinflussen durch Prompts, durch Modellselektion und ähnlichen Aspekten, eben auch die Ausgabequalität zu verbessern, aber man sollte sie immer mit Vorsicht genießen. Ich habe in meinen Webinaren auch immer gerne gesagt, das ist eine zweite Arztmeinung, zwar eine sehr gute, aber so sollte man es sehen. Es ist nicht so, dass wenn die KI etwas sagt, dass das Maß aller Dinge ist, sondern es ist eine Meinung und es ist eine Einschätzung, die ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, aber ich muss immer noch meinen eigenen gesunden Menschenverstand beibehalten und walten lassen und darf jetzt nicht blind den KI-Empfehlungen folgen und muss aber auch lernen, wie ich die KI richtig bediene, um diese Art von Fehlern signifikant oder sogar um ein volles Maß zu reduzieren. Um hier noch ein Beispiel zu geben, die bekannten Halluzinationen, das liest man oft in der Presse und in den Medien. Ich behaupte, dass ich meine Architektur mittlerweile so weit optimiert habe, dass in meinen Analysen und Anfragen eigentlich keine Halluzinationen mehr vorkommen.
Wie oft passt du denn deine Prompts eigentlich an? Weil es entwickelt sich alles weiter, hast du gesagt. Fasst du da die permanent täglich oder wöchentlich an oder gehst du durch, wenn dir irgendwas dann komisch vorkommt?
Also ich würde das anders formulieren und zwar habe ich eine KI-Architektur, an der ich arbeite. Das ist sicherlich schon eine sehr fortschrittliche Arbeitsweise, aber es wird wahrscheinlich für jeden Menschen irgendwann in diese Richtung gehen, weil wir kommen eigentlich immer mehr in einen Bereich, wo wir gar keine Prompts mehr brauchen. Prompts sind letztendlich die Sprache oder die Ansprache der KI, aber je weiter die Modelle jetzt fortschreiten und wichtig auch zu sagen, je besser die Modelle uns kennen, wenn wir dann bereit sind, sie zu trainieren mit unseren Daten, dann brauche ich nachher eigentlich gar keine, sag ich mal, komplexen Systemprompts mehr, sondern ich kann eigentlich per Spracheingabe erklären, was ich möchte. Und ich mache es ja eigentlich auch immer so mittlerweile, dass ich die KI die Prompts schreiben lasse. Deswegen ist es gar nicht so sehr das Prompt bearbeiten, sondern es ist eigentlich eher das Trainieren und Individualisieren. Also das Füttern mit Daten, das Füttern mit Kontext, das Füttern mit Arbeitsroutine, nenne ich das jetzt mal. Also so eine Aktienanalyse ist bei mir eine eingestellte Arbeitsroutine, die natürlich auch aus Prompts besteht, aber auch aus anderen Bausteinen. Und wenn ich das einmal gebaut habe, dann steht's erstmal. Natürlich lässt sich's dann immer wieder optimieren und ich mache das auch. Also ich mache sicherlich immer mal wieder einen Feinschliff. Die Modelle schreiten auch voran und auch die Möglichkeiten, was ich mit den Modellen machen kann, schreitet voran. Das ist schon ein sehr dynamischer Sektor, also eigentlich dynamischer als alles, was wir kennen, weil die Entwicklung der KI ist exponentiell. Also wenn man sich auch anschaut, wie schnell aktuell immer wieder neue Modelle veröffentlicht werden, ist es natürlich ein Thema, wo man schon, ja, also ich bin eh täglich dran, aber wenn man wirklich eine gute KI-Architektur haben will, muss man die sich tatsächlich auch erarbeiten.
Zum Schluss, wie sollte man denn als Anleger starten? Also wenn Anleger die KI künftig sinnvoll für die Börse bzw. ihre Geldkapitalanlage nutzen wollen, was sind so aus deiner Sicht die ersten wichtigsten Schritte?
Aus meiner Sicht sollte man sich zunächst überlegen, mit welchem KI-Modell man arbeitet. Ich selber arbeite mit allen großen sogenannten Frontier-Modellen und habe dort auch Premium-Abos. Ich denke auch, es ist unumgänglich, ein Premium-Abo zu haben, weil das ist die einzige Möglichkeit, um die KI wirklich sinnvoll auf mich zu strukturieren und zu trainieren. Das heißt, ich suche mir eine KI raus. Von mir aus nehmen wir ChatGPT, schließe ein Premium-Abo ab, weil das halte ich für essentiell wichtig. Fange an, Systemprompts einzugeben, fange an, Arbeitsanweisungen, also generelle Arbeitsanweisungen und dann Chatverläufe zu erarbeiten und vielleicht auch bestimmte Themengebiete. Vielleicht mache ich mal einen sogenannten Custom-GPT, wo ich wiederkehrende Sachverhalte drin bearbeite, oder ich lege mir ein Projekt an. Also es kann zum Beispiel das Projekt Aktien und Börse sein, wo ich dann immer die Aktien innerhalb des Projektes, und das Projekt selber hat auch nochmal individuelle Hinweise. Also tatsächlich ein Abo abschließen und dann anfangen, die KI zu trainieren, Grundanweisungen zu geben. Wie das geht, sage ich auch mal gerne, einfach die KI fragen, weil das ist das Schöne. Man braucht mich eigentlich gar nicht, sondern man könnte jetzt einfach zu der KI gehen, also von mir zu ChatGPT, und fragen, wie lege ich mir eine sinnvolle KI-Architektur an, wenn ich das und das machen will, von mir aus Aktien investieren. Und dann sagt er mir das schon. Und das ist ja das Schöne. Ich habe ja auch einen Berater eigentlich in meiner Hosentasche, der mich ja bei diesem Prozess von Anfang an auch an die Hand nehmen kann.
Zum Abschluss aus deinem Webinar, in dem ich dabei war, der Tobias Kramer dabei war, wie wir erfahren haben, hast du noch von deinen 6 KI-Geboten gesprochen. Bitte enthalte die uns nicht weiter vor.
Also ich habe einfach aufgrund der Erfahrungen der letzten Monate auch mit vielen Gesprächen in der Anwendung meine 6 Grundregeln der richtigen KI-Nutzung aufgestellt. Die eine habe ich gerade schon angesprochen. Wenn ich wirklich professionell arbeiten möchte, geht aus meiner Sicht nichts um ein Premium-Abo herum. Das heißt, ich brauche wirklich ein Bezahlmodell, und dann habe ich auch die Möglichkeit, das richtige Modell zu wählen. Und das war eigentlich mein allererstes Gebot: wähle das richtige Modell. Weil viele nutzen dann ChatGPT und stellen aber das Modell nicht ein. Es gibt nämlich diesen sogenannten Instant-Modus oder schnelle Antworten, heißt es mittlerweile. Und ich brauche aber sogenannte Reasoning-Modelle. Das heißt, ich brauche Modelle, die nachdenken und die wirklich auch Sachverhalte tiefer analysieren. Und dann habe ich eigentlich auch keine Halluzinationen mehr. Und wenn wir jetzt mal bei ChatGPT bleiben, da habe ich dann auch eine höhere Denktiefe. Das ist das Extended Thinking. Wenn ich jetzt zu Claude rübergehe, habe ich sogar 5 Denkstufen. Das heißt, ich muss die KI nachdenken lassen. Und wenn ich ein gutes Ergebnis haben will, nehme ich optimalerweise die höchste Denkstufe. Das ist ein sehr oft gemachter Fehler, dass man die KI nicht nachdenken lässt, weil die Antworten dauern natürlich auch länger. Dann eine Sache habe ich auch schon angesprochen. Gebot Nummer 3 ist dann, die KI wirklich zu trainieren und individuell auf mich zu konfigurieren. Systemanweisungen eingeben oder die sogenannten individuellen Hinweise, wie die KI generell antworten soll. Bei mir ist zum Beispiel, dass ich so Emojis, Fettschrift oder man kennt das, man stellt ChatGPT eine Frage und er sagt, das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich alles rausgepromptet, damit dann wirklich ChatGPT mir direkt auf den Punkt antwortet und nicht rumschwallert und auch keine Disclaimer, wenn ich jetzt eine medizinische Anfrage habe, dass er nicht sagt, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das habe ich alles rausgepromptet. Das sind diese individuellen Hinweise. Kontext ist, mein 4. Gebot ist Kontext, also es geht eigentlich in die gleiche Richtung. Also statt einfach eine kurze Frage zu stellen, wenn ich was wissen will, je mehr Informationen ich der KI gebe, was ich eigentlich will, desto besser kann er natürlich bedarfsgerecht auch mir die Antwort geben. Und ich spreche das eigentlich sehr gerne rein, weil man spricht 4 bis 5 Mal schneller, als man tippt. Und das sind die 10 Finger tippen. Die nicht 10 Finger tippen, da ist die Sprache 6 Mal so schnell. Ich spreche eigentlich mittlerweile alles rein. Also alle Anweisungen, die ich habe, alle Dinge, die ich umsetzen möchte, einfach reinsprechen, im Dialog mit der KI erarbeiten. Und das 5. Gebot ist dann das Prompting, weil am Ende ist es schon so, dass ich, wenn ich wirklich sowas wie ein Morning Briefing habe, brauche ich dann schon einen strukturierten Prompt. Den erarbeite ich mir dann aber auch mit KI. Ja, und das 6. ist dann natürlich auch wieder, dass ich die Ergebnisse konsequent validiere, dass ich eben das mit Vorsicht genieße. Und was ich sehr gerne mache, wenn ich wirklich Themen habe, die überaus wichtig sind, dann lasse ich immer ein anderes KI-Modell gegenlaufen. Also wenn ich jetzt von mir aus ich habe eine Vertragsprüfung und das Ergebnis daraus würde ich den gleichen Vertrag plus Ergebnis der anderen KI geben, und wenn die andere KI zu einer anderen Einschätzung kommt, gebe ich es der ersten KI zurück und sage, guck mal, der andere hat aber das gesagt, und dann fechten die das untereinander aus. Es gibt auch Leute, die machen das mit noch mehr Modellen, und am Ende habe ich ein sehr hochwertiges qualitatives Ergebnis.
Sebastian, ich habe es eingangs gesagt, das ist ein Herzensthema von dir, eine Seite, die man bisher nicht von dir kannte. Ich kann jedem Zuhörer nur empfehlen, sich auch für deine Webinare für den KI Kompass anzumelden. Ich finde es wie immer sehr interessant und unterhaltsam. Ich könnte noch stundenlang dich nach weiteren Tipps fragen. Probiert's einfach aus oder ja, geht auf Sebastian Bläser zu über seine Webinare, meldet euch an. Lieber Sebastian, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um das gerade das Thema Finanzanlage und künstliche Intelligenz uns heute nochmal näher zu bringen. Danke dir.
Vielen Dank auch.
Risiko.
Danger.
Die GETEX Risk Indizes.
In der Rubrik Risiko schauen wir uns zusammen die GETEX Risk Indikatoren an. Der europäische Risk Indikator, der auch in Flow auf europäische Basiswerte logischerweise und eindeutig direktionale Zertifikat-Trades abbildet, ist eigentlich untypisch für das Indexverhalten zumindest der letzten Wochen. Denn wir haben gerade Anfang Juni einen sehr starken Positionsaufbau bis 0,4 hoch gesehen in einem doch eher fallenden bzw. seitwärts laufenden Euro-Stocks als Benchmark. Zyklischer wurde es dann hingegen 8. 9. Juni. Dort gab es deutliche Positionsaufbau, also long-direktionierte Trades und der Markt ist gleichzeitig gestiegen. Anders wiederum, eher antizyklisch, dann einen Tag später oder zwei Tage später, 10. 11. Juli, im fallenden Markt habt ihr wieder Positionen aufgebaut. Ganz anders die US-Indikatoren, hier wirklich zyklisch hoch 10. 8. Juni Positionsabbau vom Indikatorstand 0,3 runter auf 0,1. Ebenso Ende des 9. am Handelstag Ende 9. Juni Positionsabbau. Aber dann zum Wochenstart, am 15. Juni, dann seid ihr wirklich wieder long gegangen, hoch auf 0,3. Also insofern, der Wochenstart jetzt am Montag hat ein klares Bild gebracht. Also die Benchmarks sind besser als die Risikobereitschaft. Besonders in Europa gab es eine deutlich negative Divergenz. Der Eurostox ist kräftig gestiegen, während der EU-Long-Indikator eher gefallen ist. Die USA sind etwas robuster, dort ist das Signal aber nicht sauber bestätigt für die kommende Woche, also für jetzt gilt quasi erst, wenn die Riskindikatoren wieder deutlich anziehen, dann würde ich auch von einem Risk-on-Szenario substanziell sprechen.
Inside GETEX.
Inside GETEX. Was gibt sonst noch so alles bei GETEX? Das Ergebnis der letzten BSW-Umfrage ist draußen. Welches Investmentthema ist für Sie das aktuell interessanteste? Und überraschenderweise, vermutlich nicht für Sebastian Bläser, haben 47% geantwortet, die künstliche Intelligenz ist das Top-Thema der Anleger. 17% haben Energiewende und Klimatechnologie angekreuzt und 14% haben sich für Verteidigung und Infrastruktur entschieden, aber nur 12% für Raumfahrtindustrie. Gut, das war vor dem SpaceX-Börsengang die Umfrage. Mal schauen, wie sich das in dieser Woche ausgewirkt hätte, das Ergebnis der Umfrage. Ansonsten möchte ich gerne nochmal auf die 900 SpaceX-Produkte unserer GETEX-Emittenten highlighten. Die UniCredit waren, glaube ich, die ersten, zumindest die schnell verfügbarsten bei dieser Neuemission am Markt. Meine Kollegin Marille hat es im Slider auf die Homepage auf getex.de gepackt und im Zertifikatefinder 900 Hebelprodukte stehen für euch zum Handel bereit. Außerdem, was ganz interessant ist, habe ich im letzten Podcast schon gesagt, wir haben den Führerschein für die Knockout-Zertifikate auf unserer Homepage. Ein Quiz haben wir online, das ist seit 10 Tagen immerhin schon über 300 Nutzer, die den Test gemacht haben. Also das finde ich sehr beeindruckend. Das ist klasse. Das ist mal Finanzbildung. Außerdem wurden letzte Woche in Wien die 20. ZFA-Zertifikate-Awards verliehen. Die ganze Prominenz war vor Ort. Als ZFA-Fördermitglied, Award-Sponsor und Teil der Jury um Christian Scheidt durfte ich die Top-Emittenten im Bereich Sekundärmarkt auszeichnen. Das war zum einen Raiffeisen-Zertifikate, die BNP Paribas und die Société Générale. Extra Applaus gab es dann für die BNP noch als Sieger in der Produktkategorie Hebelzertifikate. Da hat die HSBC den 3. Platz geholt. Aber UniCredit One Markets hat sich sogar im Gesamtranking den 3. Platz gesichert. Also ganz herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite an alle Gewinner und dem Raiffeisen-Team nochmal zum Gesamtsieg. Das war's von den Top-Meldungen der Börse.
Jetzt geht's ans Eingemachte.
So, Tobias, auch wenn ich dich schon im Podcast als Gast hatte, wovor du dich bisher immer erfolgreich gedrückt hast, waren die Eingemachten, die 5 persönlichen Fragen, die ich jetzt an dich stelle. Also nicht lang schnacken, feuerfrei, einfach raus damit. Steak oder Sushi?
Steak.
Kugelschreiber oder Bleistift?
Kugelschreiber.
Buch oder E-Book?
E-Book. Also eigentlich Hörbuch, muss man fairerweise sagen.
Oh, das muss ich mal mit aufnehmen, okay? Brot oder Brötchen?
Brot.
Flugzeug oder Bahn?
Bahn.
Sagt der Bahncard 100 Profi-Nutzer, der von Berlin über Prag nach Wien gefahren ist. Tobias, ich danke dir ganz herzlich dafür. Schön, dass.
Ja, aber seit anderthalb Jahrzehnten keine Bahncard 100 mehr hat.
Oh, okay. Aber trotzdem begeisterter Bahnfahrer bist.
Hundertprozentig. Tolles Verkehrsmittel.
Alles klar. Ich danke dir ganz herzlich nochmal, dass du heute dabei warst.
Wünsch dir was, dann kriegst du das.
Wünsch dir was, dann kriegst du das. Welche Themen sind für euch noch so spannend? Schickt mir es bitte in den Kommentaren über welchen Kanal auch immer als E-Mail. Ruft mich an als, keine Ahnung, was es so alles gibt, damit ich das in den kommenden Episoden berücksichtigen kann. In der nächsten Episode, das kann ich schon mal spoilern, habt ihr euch gewünscht zum Thema Behavioral Finance. Dort werde ich gespoilert mit meinem Kollegen und Leiter der Handelsüberwachungsstelle Norbert Betz das Thema intensiv beleuchten. Ich sage danke fürs Zuhören. Das war's für heute. Der Episode 34 neigt sich dem Ende. Wir hören uns wieder am 30.06. Und damit sind es nur noch 177 Tage bis Weihnachten. Ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf euch und euer Depot auf. Arrivederci, Servus und Tschüss. Ciao, euer Lars.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder GetEx Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WTHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Nachbildung einer Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu. Die Börse behält sich das Recht vor, den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder in den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut. Bam!
GetEx Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.